meine Frau und ich, wir sind nur deswegen jetzt hier, weil wir eine traurige Nachricht bekommen haben. Diese Woche nämlich, dass unser Schwager, nämlich der Mann von Elkes Schwester, gestorben ist. Sonst wären wir jetzt nach Österreich, weil wir wollten jetzt zum ersten Mal, für uns erste Mal, nach Österreich mit auf die Freizeit. Aber wir werden auch noch nachfahren, wir werden Mittwoch weiterfahren dorthin von der Beerdigung, die am Dienstag stattfindet. Und nun habe ich das dann auch mitgeteilt, den Edmund. Naja, so ist es, wir wollen kommen, wir können nicht kommen. Und dann hat Edmund eine spontane Idee, das kam ihm doch gerade gelegen, weil das Team fährt ja jetzt alles weg und er müsste dann eben nachfahren, er könnte doch gemeinsam mit dem Team nach Österreich fahren und dann könnte ich doch die Predigt übernehmen. So hat er mir das gefragt und dann habe ich mich da reingekniet und habe dann auch jetzt einfach mal überlegt, was steht denn an? Denn ja, für uns ist das irgendwie ein trauriger Fall, auch eine Situation, so Schwager, wovon wir nicht genau wissen, wo er gestanden hat. Er ist kein jetzt brennender Christ gewesen, überhaupt nicht. Aber vielleicht hat er noch im letzten Moment irgendwie, weil er Geschwister mit ihm gebetet hat, einiges verstanden und hat es vielleicht doch noch gepackt. Aber wir können es nicht so hundertprozentig bejahen. Und das macht es schwer und macht so einen Trauerfall auch wirklich zu einem traurigen Fall. Da habe ich auch darüber nachgedacht, was willst du dann heute predigen? Und dann habe ich so vieles überlegt und ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht einfach mal eine alte Predigt aus der Tasche graben, ich möchte mal was Neues machen. Und dann bin ich auf eine Geschichte gekommen von einer Person, man könnte sagen, eine nichtssagende Person im Neuen Testament, an dem Unsagbares geschah. Nun, nichtssagende Personen gibt es viel in dieser Welt. Wie viel Nichtssagendes begegnet uns täglich? Wie viel Nichtssagendes tun wir? Oder auch Nichtssagendes sprechen wir? Es ist so viel Ramsch, wenn wir das vergleichen mit dem allmächtigen Gott und seinen Angeboten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt in sein Wort schauen und auch vielleicht auf nichtssagende Personen, und jetzt nehme ich es buchstäblich, denn es gibt vielen in der Bibel beschrieben, die nichts aussprechen, das heißt, es steht nicht geschrieben, was sie gesagt haben. Aber diese Person, wo ich heute darüber sprechen will, an dem ergeht ein unsagbares Zeichen. Nun, ihr ahnt es wahrscheinlich. Was meint ihr? Um wen geht es? Im Neuen Testament, Jesus tut wahrscheinlich das allergrößte Zeichen, was er jemals getan hat, an diese Person. Lazarus. Lazarus, der 4 Tage im Grab gelegen hat, der ja schon gerochen hatte, der schon wirklich eine Leiche war, körperlich, am Ende, da war nichts mehr da. Und dann dieses mächtige Zeichen. Nur ich sage, dieses Nichtssagende, er ist ja eigentlich keine nichtssagende Person, aber er ist nicht von ihm berichtet, was er jemals gesagt hat. Und wir wollen diese Person ein bisschen mehr betrachten und näher uns vor Augen führen, was er eigentlich ja darstellt. Als erstes möchte ich ein bisschen von diesem Lazarus sagen und viel mehr darüber, was Jesus von ihm sagt oder was Jesus von ihm hält. Letztendlich ist das Allerwichtigste. Nicht, was andere Menschen von uns sagen oder halten, sondern was letztlich Jesus von uns sagt oder was er von uns hält, das trägt durch. Darüber möchte ich zuerst reden. Dann, ja, was Jesus an ihm tut und wie er das alles vorbereitet. Wie das dann in diesen Kreis der geliebten Familie, wo Lazarus seinen Sitz hatte, dann ja hervorhebt, was er tun will an diesen Toten. Und dann letztendlich ist Lazarus, nachdem dieses Zeichen an ihm geschehen ist, selber ein Zeichen. Nun zunächst mal über Lazarus. Also ich lese mal die ersten 5 Verse in Johannes Kapitel 11. Und da berichtet Johannes von dieser Geschichte. Interessanterweise steht auch nur in dem Johannesevangelium von dieser Geschichte Lazarus beschrieben. Wir finden da keine anderen so klaren Berichte. Wo lesen wir in Lukas natürlich von den beiden Schwestern Martha und Maria? Und wir wissen, was die unterschiedlichen Charaktere sind. Sie handeln unterschiedlich. Von den beiden Geschwistern können wir etwas mehr sagen als von Lazarus. Aber nur in Johannes ist berichtet von dem, was Jesus an Lazarus tat. Johannes 11,1. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, ein Dorf Marias, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Nun, Jesus oder Johannes, indem er das schreibt, im zweiten Vers auch, Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte, deren Bruder Lazarus war krank. Johannes meint hier nicht, dass Maria das ja jetzt schon getan hatte, weil wir lesen bei Johannes im nächsten Kapitel danach erst, dass diese Salbung stattfindet. Aber Johannes, als der letzte Evangelist, das heißt der letzte, der ein Evangelium schreibt, setzt schon die anderen Evangelien voraus, wo drin die Salbung Marias schon beschrieben steht. Und das war schon allgemein gut der Gemeinde. Und das setzt, dieses Wissen setzt Jesus offensichtlich voraus, dass man das weiß, dass dieses Zeichen Marias an Jesus ergangen ist, als Salbung von ihm zu seinem eigenen Begräbnis. Da, Vers 3, sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Nun, das ist jetzt hier als kurzen Bericht der Situation und auch als kurzer Bericht von dem, was von Lazarus gesagt werden kann. Der Geliebte. Ja, Lazarus ist der Mann, der von Jesus geliebt war. Vielleicht ist das die allerhöchste Beschreibung, die einen Menschen bekommen kann in dieser Welt. Wir lesen zurzeit ein anderes Büchlein von einem Mann, der schon im vorletzten Jahrhundert lebte, also 1800 noch was. Und da beschreibt er so schlicht über diese Familie in Bethanien, diese drei Geschwister. Und diese Familie hatte Jesus ganz besonders lieb. Und da ist eigentlich wenig darüber berichtet, weil sie sind keine Jünger. Das heißt, Lazarus ist keine Jünger. Aber sie sind ganz besonders hervorgehoben. Und hier zeigt sie, man könnte sagen, Jesu Menschlichkeit. Wie jeden Menschen haben wir so unsere Freundeskreise, unsere Lieben, vielleicht auch Verwandten, die wir ganz besonders lieb haben. Und Jesus hat schon gesagt an anderer Stelle, dass die, die den Willen Gottes tun, seine wahren Schwestern, seine wahren Brüder, seine wahren Väter und Mütter sind. Das heißt, hier hebt er, man könnte sagen, eine Familie heraus als mehr seine Familie, als seine leibliche Familie. Weil offensichtlich diese drei Lazarus, Martha und Maria sehr fromm waren und den Willen Gottes taten. Nun, diese Familie ist ja eine ganz besondere Situation und hat ein besonderes Band mit Jesus, mit diesem Haus, dieser Familie. Martha mag wohl Älteste gewesen sein. Martha, das Wort bedeutet auch Herrin. Deswegen kann man das vermuten, gerade ihr Verhalten hebt das hervor, dass sie wahrscheinlich Älteste gewesen ist. Maria jünger und Lazarus vielleicht dazwischen, man weiß nicht, oder vielleicht alle Jüngste, wir wissen es nicht. Man könnte sagen, von Lazarus ist zu ihm, zu seinem Charakter kaum was gesagt. Es ist nicht gesagt, was sein Beruf ist, was er eigentlich machte, wie viel er verdiente. Auch über seine Eltern ist nichts gesagt. Es ist nur von ihm und seinen beiden Schwestern geredet, die da zusammen in einem Haus leben. Wahrscheinlich sind die Eltern gestorben. Aber das sind alles Vermutungen. Also uns wäre es wichtig, wenn wir nun einen Roman lesen, ja, wie ist diese Person, was macht er so, was sind seine Gefühle, welche Arbeit hat er, wie reich ist er, wie arm oder was auch immer. Das würde uns alle wichtig sein. Aber das ist hier offensichtlich überhaupt nicht wichtig. So unscheinbar, so wenig von dieser Person, die jetzt hier Lazarus heißt, beschrieben ist. Und vielleicht auch hier, wo man könnte sagen, von letztendlichen Dingen die Rede ist. Und letztendliche Dinge haben mit dem Tod zu tun. Da geht es um Letztendliches. Dass da nicht mehr wichtig ist, was wir gemacht haben, welchen Beruf wir gehabt haben. Da ist kein Ansehen der Person vor Gott. Da ist es nur wichtig, wie Gott oder wie Jesus uns sieht. Und das ist hier außerordentlich. Der, den du lieb hast. Damit steht, man könnte sagen, Lazarus in der Reihe mit alttestamentlichen Propheten wie Abraham, wie Mose, wie David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mose redete von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Abraham wurde Freund Gottes genannt. Nun, das ist eine besondere Stellung, obwohl es von Lazarus nicht bekannt ist. Wir hören von Abrahamiter, das heißt die abrahamitische Religionen. Wir hören natürlich von Mose, also die Gesetzesgelehrten, die stützen sich auf Mose und auf David, möchte man sich auch gerne berufen. Aber Lazariten, oder wie man sagen will, davon hat man eigentlich nie gehört. Dass Menschen sagen, ich stelle mich in der Folge von Lazarus. Aber eigentlich, wenn es um letztendliche Dinge geht, wer hier das Größte oder vielleicht auch die Person, wo wir uns mit verbinden sollten, im Angesicht des Todes. Nun, Jesus sagt in Johannes 11, Vers 11, etwas weiter in dem Kapitel, was wir jetzt gerade lesen, er sagt, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Lazarus, unser Freund, so sagt er zu seinen Jüngern, er nimmt seine Jünger mit in diese Freundschaft, die er selber zu Lazarus hat. Eine ganz besondere Sache. Dann sehen wir, dass die Jünger die Situation nicht so durchblicken und sagen, naja, Herr, wenn er schläft, wird es besser mit ihm gehen. Aber Jesus sprach von seinem Tod. Und Jesus muss, man könnte sagen, das, was sie als Illusion hier hochhalten, muss er gerade stellen. Wenn es darauf ankommt, will Jesus uns auf die Grundlage der Realität zurückbringen. Nicht, dass wir uns an falsche Dinge hängen, an falsche Vorstellungen von Gott. Und da haben wir alle ein Problem hier in unserer Zeit, auch in der Christenheit ist es so leicht, so kumpelhaft von Jesus oder von Gott zu reden. Und das ist etwas, was nicht durchträgt, wenn es nicht abgedeckt ist mit dem Leben. Jesus möchte auch hier etwas, was Sie haben, wenn er schläft, geht es schon gut. Wenn er schläft, wird es besser gehen. Und das ist eine Illusion, das hält nicht durch. Nein, es ist nicht so, dass er nur schläft. Er ist wirklich gestorben und so macht Jesus die Realität klar. Er spricht von dem Tod und sagt es seinen Jüngern in Vers 14 frei aus. Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh. Welche Aussage. Ich bin froh, um euretwillen, dass Jesus solche sagen kann. Im Angesicht des Todes ist gestorben und ich bin froh. Wann nehmen wir solches in der Hand, in den Mund? Ich bin froh, weil jemand gestorben ist. Können wir nicht ehrlich sagen. Aber Jesus sagt, um euretwillen bin ich froh, dass ich nicht deswegen nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Also lasst uns zu ihm gehen. Hä? Denken die Jünger? Zu ihm gehen, der gestorben ist? Gerade sagt er, ist gestorben, das heißt, er ist nicht mehr da. Er lebt ja nicht mehr. Es hat keinen Sinn, zu einem Leichnam zu gehen. Wenn er sagt, wenn Jesus sagt, zu ihm, zu Lazarus gehen, dann heißt das doch nicht, zu einem Leichnam zu gehen. Wenn wir zu unserem Schwager gehen, dann gehen wir nicht zu unserem Schwager, da ist ein Leichnam da. Wir gehen, um die Schwester zu unterstützen. In der Beerdigung. Aber das rafft ja Thomas und er versteht es nicht. Und dann sagt Thomas, der Zwilling genannt wird, Vers 16, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Dann nur wenn wir sterben, können wir dahin gehen, wo Lazarus ist. Versteht ihr? Er hat es schon richtig geschnallt, diesen Thomas. Hier ist er gar nicht so ein Zweifler. Er rafft etwas, aber er rafft es auch wiederum gar nicht. Das heißt, die Durchblick hat er nicht, aber er versteht schon. Ja, wenn es so ist, dass er gestorben ist, müssen wir auch sterben, um da zu kommen, wo Lazarus ist. Also lass uns dann alle mit ihm sterben. Dann sind wir alle da, wo Lazarus ist. So treu folgt Thomas dem Jesus. Aber Jesus meint es anders. Nun finden wir dann diese Geschichte über Lazarus nochmals gesagt, der den Jesus lieb hat. Und Jesus ist ganz interessant, spricht von Lazarus immer als eine Person. Er spricht nie von seinem Leichnam oder dass er nicht mehr da wäre. Er spricht immer von Lazarus, über ihn. Das ist interessant, denn offensichtlich ist Lazarus noch immer im Bereich Jesu. Das heißt, im Bereich, wo auch Jesus zuständig ist. In Römer 14, Vers 9 heißt es, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Jesus ist sowohl über Tote als über Lebende Herr. Das heißt, auch die gestorben sind noch immer im Bereich Jesus. Jesus kann sie noch erreichen. Wenn wir sie nicht mehr erreichen können, kann Jesus den Toten noch erreichen. Das ist eine ganz besondere Aussage. Und das ist etwas, wo ich mir wirklich daran gewöhnen muss und vielleicht in Angesicht des Todes mich mit Jesus verbinden und noch sagen, Herr, wenn du kannst diese Person erreichen, dann tu es. Nun, diese Situation finden wir hier vor. Der geliebte Freund Jesu ist gestorben. Johannes ist selbst, man könnte sagen, der geliebte Jünger. In Johannes 13, Vers 23 heißt es, es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Angenommen ist, dass das Johannes selber war, diesen Jünger, den Jesus lieb hatte. Deswegen kann Johannes als einer der Aposteln am besten diese Liebe Jesu verstehen. Und er ist auch der Apostel, der am besten die Liebe Jesu beschreibt. Und er versteht auch vielleicht am besten, was hier zwischen Jesus und Lazarus was da geschieht, was da in Jesus vorgeht oder was da zwischen denen abläuft. Nun, dieses Thema Liebe ist ein ganz, ganz wichtiges. Johannes ist dieser geliebte Jünger und er berichtet auch in Vers 34 von diesem neuen Gebot. Das heißt, Johannes Kapitel 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Johannes beschreibt von seiner Liebe im ersten Johannesbrief ganz konkret. Da ist die Liebe hervorgehoben auf eine Art und Weise wie nirgendwo sonst beschrieben. Kapitel 4, Vers 9, 1. Johannes. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott, seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Das heißt, erstmal ist die Liebe Gottes als erstes erschienen. Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünde. Nochmals, hierin besteht, also findet die Liebe Fortgang, nicht indem wir lieben, sondern indem Gott uns zuerst geliebt hat, indem er Jesus als eine Versöhnung für unsere Sünden gesandt hat. Und dann Vers 11, ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Nur auf diese Grundlage. Probieren wir es doch nicht ohne den. Wir würden scheitern. Denn die Liebe ist nicht bei uns. Also wenn ich auch an meinen Schwager denke, also ich bin ja nie so von dem angenommen und der hat eigentlich immer etwas abwürfige Wörter über uns, unseren Glauben gesagt, dann kommt mir manchmal Groll. Also das ist ganz natürlich, so sind wir. Wir sind nur ausgerichtet auf die natürliche Liebe. In uns ist es schwer zu vergeben und ich merke, wie schwer mir das fällt. Herr Jesus, helf mir dabei. Wenn ich diese Liebe Gottes nicht habe, kann ich meinen Schwager nicht vergeben. Ich kann noch so sagen und behaupten, wie gut ich ja vergeben kann, aber in meinem Herzen ist doch immer ein Haken. Seien wir ehrlich. Nur diese vergebende Liebe Gottes in Jesus hilft uns, diese Dinge zu überwinden. Also erst zu Jesus gehen. Und wie viel mehr ist es auch in der Gemeinde? Deswegen ist die Aufforderung, lasst uns einander lieben, immer auf die Grundlage der Tatsache, dass die Liebe von Gott gekommen ist. Es ist unmöglich, das aus eigener Kraft zu tun. Wir schaffen es nicht. Wir scheitern. Nun, das macht Johannes klar. Und Johannes sagt, ja, aber wo Gott liebt und wir uns darauf einlassen, muss eine Wiederliebe da sein. In der Männerarbeit haben wir uns das letzte Mal zum Thema gemacht. Und da war die Frage, ja, wie sollen wir dann Gott lieben? Ich weiß ja schon, dass Gott uns liebt. Das steht im Wort Gottes und ich habe seine Liebe auch dann und wann konkret erfahren. Und ich freue mich darüber, aber wie soll ich Gott lieben? Da habe ich unter anderem einen Vers gelesen in 1. Johannes 5, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Nun, ist das so? Also, für mich scheint es nicht so zu sein, die Gebote Gottes zu halten, scheint mir manchmal ganz schön schwer zu sein. Wenn Jesus auch noch genauer aussagt und sagt, ein böser Gedanke an einen Bruder ist ja schon Mord. Ein Gedanke an eine Frau, sie anzusehen, sie lieb zu haben, ist schon Ehebruch. Oh wei, die Gebote sind nicht schwer. Auch hier verstehen wir, dass die Liebe, die wir zu Gott haben, nicht aus uns kommt. Die kann nur kommen, wenn wir erst seine Liebe empfangen und diese Liebe durch uns und in uns wirken lassen. Und dass diese Liebe als Antwort auf die Liebe, die Gott zu uns hatte, dann auf einmal feststellt, es geht in seine Kraft, durch seine Gnade, werden wir fähig gemacht, die Gebote zu halten und auch festzustellen, immer nachträglich, ja, so schwer als ich gedacht habe, war es doch nicht. Der Herr hat geholfen. Nun, das ist Gnade, das ist ein Geschenk, wenn das geschehen möge. Nun, das vielleicht als ein kleiner Ausflug dazu, wie kommen wir dann in diese Position von Lazarus, der von Jesus geliebt war? Wie kommen wir auch zu dieser Situation, dass Jesus von uns sagen kann und wird, den oder der ich liebe? Höchste, wie gesagt, Berufung Gottesseits ist diese Berufung, die an Lazarus ergeht, eine wunderbare Sache. Aber was ist dann Liebe hier in dieser Situation? Wir sehen, dass Jesus an einem anderen Ort ist. Wir lesen dann nachher, dass es zwei Tagesmarschen weit entfernt war von Jerusalem oder Bethanien, das ist ganz nah an Jerusalem. Und Jesus macht sich gar nicht auf. Er lässt auf sich warten. Das heißt, die Liebe Jesu sieht erst gar nicht als Liebe aus. Schwierige Situation. Die Liebe, die Jesus, die Gott uns hier anbietet, diese Agape-Liebe, nimmt es auf sich, zunächst mal lieblos zu erscheinen. Und den geliebten Menschen das Leid, hier in diesem Fall von Lazarus, des Sterbens zuzumuten, damit sie ungeahnterweise die Herrlichkeit Gottes sehen können. Das heißt, die Liebe Gottes kann im Anfang gerade das Gegenteil als das Gegenteil anfühlen. Er zögert, er lässt auf sich warten, es sieht gar nicht nach Liebe aus. Ich bin fertig, ich bin tiefen Loch und so weiter. Und warum hilft er nicht sofort? Warum? Weil er darüber hinaus auf eine viel größere Herrlichkeit, auf eine viel größere Wahrheit und Realität hinweisen möchte. Das ist wahre Liebe. Wahre Liebe wartet oder kann warten. Auch das in ähnliche Situationen oder da, wo Freundschaften stattfinden oder anfangen. Wahre Liebe kann warten, um letztendlich auch eine gefestigte Ehe zu geben, dazu zu warten, bis dann die Zeit gekommen ist, dass das sich festigt, ist eine wunderbare Sache. Auch das ist Liebe Gottes, wenn wir solches machen. Nun, das ist die Situation, worin wir jetzt Lazarus vorfinden. Nochmals gesagt, Lazarus, den Jesus liebte. Dann zweiter Punkt, was Jesus an Lazarus tut oder was er tun wird, wie es alles beschreibt. Man könnte sagen an diese nichtssagende Person, an dem Unsagbares geschieht. Lazarus, das Zeichen. Wie kommt es dazu? Als Jesus dann ankommt, dann lesen wir sofort hier, liegt er schon 4 Tage im Grab. Das heißt, jeder Zweifel darüber, ob Lazarus komplett tot ist, ist jetzt aufgehoben. Denn die Juden haben noch in ihrer Schrift, noch in ihren Gewohnheiten, noch solche Ansätze, dass sie glauben, dass die Seele vielleicht in etwa 3 Tage noch um den Körper oder darum schwebt. Noch in der Nähe ist auf jeden Fall. Aber die 3 Tage sind verstrichen. Also auch für die Juden war es jetzt klar, der Mann ist absolut tot. Wir können nicht mehr von ihm reden. Er ist irgendwo anders. Da liegt nur noch ein Leichnam. Das ist interessant, Jesus redet ja anders. Und das ist eine ganz wichtige Situation, darum ist dieses Zeichen auch so überaus wichtig, zu sehen, was Jesus hier vorhat. Was er hier zum Ausdruck bringen will über seine Messianität, das heißt über sein Christus-Dasein. Er kehrt dann mit seinen Jüngern ein in ein, man könnte sagen, orientalisches Trauerhaus. Damals, zum Teil auch heute noch, ist es so Gepflogenheit, dass man, wenn ein Totenfall da ist, 1 Woche lang verpflichtet ist, bei den Verwandten oder Freunden auszuharren. 1 Woche lang. Und jedes Mal kann dann getrauert werden und man teilt den Trauer mit den Menschen. Also wir waren in Afrika und da hat man das auch getan, als ein Sterbefall in der Familie war. Dann wurde er in der Nähe von der Hütte aufgestellt, also diesen Leichnam. Und dann konnte man sich vor der Hütte zusammenfinden und hat dann einfach dazu gesessen. Hat nichts gesagt, hat den Trauer geteilt. Eigentlich eine wunderbare Sache. Und im Orient ist das noch stärker, da hat man eine ganze Woche das gemacht. Und das finden wir jetzt hier vor. Immer wieder hat man geweint, deswegen gehen die Jungen auch mit, wenn sie denken, Maria geht hin zum Grab und zu weinen, wollen sie mitgehen und so weiter, mittrauen. Eine wunderbare Sache, die haben es gelernt, Leid zu teilen. Nun, will Jesus sein Tat oder das, was er tun wird, an Lazarus erklären. Nachdem Martha als erstes die fleißige Dienerin zu Jesus gegangen ist und ihm dann halb vorgeworfen oder halb gefragt oder vielleicht auch Glauben zugesagt hat, du, wenn du hier gewesen wärest, als er noch krank war, dann hätte er nicht sterben müssen. Nachdem Martha ihm das gesagt hat, macht Jesus dann klar, er wird auferstehen. Nun erklärt Jesus diesen Tat, also, was er tun wird an Lazarus, die Martha. Und wir sehen, dass Martha in diesen Versen 21 und 22, Johannes 11, Martha hat schon Glaube. Martha sagt zu Jesus, also ich glaube sicher, dass du ihm hättest heilen können. Und dann sagt sie in Vers 22 sogar, ich glaube auch jetzt noch, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Vielleicht wird sie vielleicht glauben, dass Jesus, wenn er bitten würde, dass er auferstehen würde, das geschehen würde. Sie zeigt schon einen überdurchschnittlichen Glauben. Dennoch wird klar, dass ihr Glaube eingeschränkt ist, kleingläubig ist, nicht über das Normale hinausgeht. Und es ist ganz wichtig, sie sagt dann auch noch, dass sie sicher glaubt, was Jesus das dann erklärt, dass er auferstehen wird, ja, am jüngsten Tag. Das ist ein Tag, wo das Gericht stattfinden wird, wo alle Toten auferstehen würden, so wird in der Bibel beschrieben, und da werden alle gerichtet werden. Ja, glaubt sie, da wird er auferstehen, zum Leben. Aber Jesus möchte jetzt weitergehen. Und nun geht er mit seinen Taten, den er vorhat, in eine ganz große Nähe. Er identifiziert sich damit. Und das sind dann die ganz fettgedrückten Worte hier in der Lutherbibel. Da spricht Jesus zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin. Fünfte Ich-Bin-Wort, hier erklärt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Erster Teil der Aussage. Nun, wir können annehmen, dass Lazarus, Jesus liebt ihn, an Jesus geglaubt hatte. Und nun wird hier gesagt, wird leben, auch wenn er stirbt. Nun, das kann man ja noch so nehmen, wie wenn es im jüngsten Tag gewesen, also sein würde. Also in Zukunft. Er wird leben. Aber dann kommt es weiter in den 26. Vers, und diesen Teil vergessen wir häufig, und wer da lebt, das heißt, derjenige, der durch den Glauben zum Leben Gottes gekommen ist, das heißt, der da lebt und glaubt, das heißt, Glauben darf nie aufhören. Das heißt, auch im Leben müssen wir wiederum glauben an Jesus. Das heißt, dann vielleicht vergrößerte Glaube. Vorher ist der Glaube hin zu Jesus und nachher ist der Glaube weiterführend zum letztendlichen Erlösung des Leibes hin. Das heißt, unser Glaube, nachdem wir zum Glauben gekommen sind, ist nochmal anders, ist weitergeführt. Das heißt, wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Nimmer mehr. Welche Aussage? Also Jesus unterscheidet jetzt in diesem Vers konkret zwischen Lebenden und Toten. Und er meint nicht die, die hier leben, sondern er meint alle, die durch den Glauben an Jesus zu ihm gekommen sind, die sind lebendig. Alle, die nicht durch den Glauben, die nicht diese Beziehung zu Jesus angegangen sind, sind tot. Sind tot. Als einmal ein Jünger zu ihm kommt, der will ihm folgen, sagt, ich will die folgen, aber lass mich erst meinen Vater begraben. Und sagt Jesus, lass die Toten begraben. Es sind nicht alles wirklich gestorben. Ja? Es sind Menschen, die leiblich leben, aber die geistlich tot sind. Lass sie die anderen Toten begraben. Also Jesus macht hier einen ganz krassen Unterschied. Und sagt, es sind wirklich Menschen, die zum Leben gekommen sind durch Glauben. Und wenn das so ist, dass sie zum Leben gekommen sind und weiterhin glauben an ihn, dann werden wir nie mehr sterben. Welche Aussage? Welch eine Aussage? Wir nehmen diese Worte manchmal so leicht. Und wir können sagen, wow, ja super, ich glaube das und so weiter. Nun, wir sehen nun in dem, was hier alles abläuft, auch mit Martha, an dem Jesus diese wunderbare Offenbarung gibt. Martha, die fleißige Dienerin. Maria hat das bessere Teil. Sie hat auf Jesus gelauscht. Sie saß an seinen Füßen. Aber Jesus sagt nirgendwo, dass Dienen nicht gut ist. Aber er sagt nur, Martha, Martha, pass auf, dass du deine Gabe nicht den anderen aufdrückst. Dass du nicht meinst, alle müssen genauso fleißig wie du dienen. Du hast die Gabe des Dienens, aber anderen haben andere Gaben. Lass jeder in seinem Bereich. Gib Raum. Und das ist manchmal eine ganz, ganz wichtige und wesentliche Sache. Wir alle haben vielleicht manche Dinge, die wir, ja, wo wir gut drin sind oder wo wir auch die Not sehen. Und dann meinen wir, alle müssen genau die gleiche Not sehen. Oder müssen mit uns eben die Not bereinigen und behelfen. Ja? Das ist ganz natürlich. Aber Jesus will sagen, nein, Martha, das Dienen ist überhaupt nicht verkehrt. Das ist gut, dass du dienst. Aber mach das nicht zum Maßstab, dass alle genauso das tun müssen. Also diese beiden Schwestern hier im Vergleich, aber an Martha, die fleißige Dienerin, ergeht dann diese wunderbare Offenbarung. Interessant. Bei ihr geht es auch um die Theologie, um die wortgemäße Übertragung. Dieses Ich Bin-Wort Jesu ergeht an sie. Und dann sagt sie auch noch ganz korrekt, theologisch korrekt, Vers 27, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Das Christusbekenntnis, was Petrus schon gab, wovon Jesus sagte, das hat dir Gott eingegeben. Gib Martha auch hier weiter. Nun, wir sehen, dass auch das zwar richtig theologisch gesehen, aber dennoch in ihrem Glauben, in ihrem Herzen noch nicht zum wahren Reife gekommen ist. So können wir uns auch einschätzen. Wir mögen manche Dinge theologisch richtig verstanden haben, aber wenn es darauf ankommt, fallen wir doch durch. Und das bemerkt er so. Wenn Jesus dann auffordert, den Stein wegzurollen, sagt er, oh, der riecht schon. Also, sie versteht nicht, dass Jesus, dass der Christus, dass der Messias wirklich die Auferstehung ist. Und dass er das auch jetzt an dem, den er liebt, ausübt. Nun, da sehen wir eine Realität auch unter uns. Wir können noch so sehr alles richtig verstanden haben, aber dennoch, wenn es darauf ankommt, fallen wir oder fallen wir durch und müssen vielleicht noch manche Leidenserfahrung machen, um diese Sache in der Tiefe zu verstehen und in unser Leben zu integrieren als eine Realität. Nun, Jesus, er identifiziert sich, wie gesagt, mit der ganzen Tat. Und wenn er, Maria auch ebenso eingeschränkt reagiert, wärest du hier gewesen, dann ergrimmt er im Geist. Und was dieses Ergrimmen im Geist genau meint, ich weiß es nicht. Man hat den Eindruck wirklich, hier findet sowas Wesentliches statt. Jesus merkt, was hier geschieht und niemand versteht. Er erklärt es noch so deutlich. Sie verstehen zwar vom Kopf her, aber sie kommen nicht mit, was hier wirklich von sich geht. Und hier muss er sich ganz und gar fassen. Er ergrimmt im Geist. Zum zweiten Mal, er geht zum Grab und er fordert Maria auf, lass uns hingehen, und sie gehen dahin. Er will zum Grab und wiederum, er weint. Und sie sehen alle, wie lieb hat er Lazarus gehabt. Wiederum, sie sehen sogar die Liebe Jesu zu Lazarus. Wie sehr diese Person Lazarus doch in diesem Blick steht, alle sehen es. Jesus liebt ihn. Aber auch da finden wir ein Wirrwarr von Aussagen. Wäre doch hier gewesen, dann. Man merkt, wie mancher in seiner Bitterkeit, vielleicht sein Groll oder sein, man könnte sagen, auch unverarbeitet, das, oder sein Verletztsein, dass dieses nun stattfinden muss, nicht damit fertig wird. Warum denn? Der war noch jung. Der hätte nicht klar sterben müssen. Das war ganz gewiss keine alte Person, der Lazarus. Man merkt, dass darin Wirrwarr von anderen. Wiederum ergrimmt Jesus. Hebt den Stein weg. Wiederum Marthas Kleinglaube. Herr, er riecht schon, pass auf. Das wollen wir dir doch gar nicht antun. Aber Jesus steht da. Er riecht nicht hinein. Er schaut auch nicht hinein. Er schaut auf Gott. Und dann sehen wir in dieses Gebet, Vers 40, oder zunächst mal Martha gegenüber, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das heißt, die richtige Reihenfolge zu Martha, glauben und sehen, von Glauben zum Schauen. Nun, da hoben sie dann den Stein weg und Jesus hob sein Augen auf, Vers 41, und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Du hast es schon getan. Was sagt er damit aus? Er hat schon vorher dafür gebetet. Er hat schon vielleicht den Anfang gebetet, dass die Nachricht kam, er war krank. Und er wusste, er ist ernsthaft krank. Er wusste auch, er wird sterben. Und da hat er schon gebetet. Und der Herr Gott hat ihm schon gesagt, er wird auferstehen. Das heißt, Jesus erinnert sich ja schon an die Erhörung, die Gott ihm schon zugesagt hat. Und dann sagt er, Vers 42, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich es damit, sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hat, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Dann müssen wir uns diese Situation vorstellen. 4 Tage im Grab. Gerüche waren sicher da. Denn ein Stein tut nicht, man könnte sagen, Vakuum verschließen, ja? Wie wir es heute machen können. Also 4 Tage, und da stand die ganze Menge, die Juden, Martha, Maria und Jesus, diese Aussage, dieses Rufen, er war sich seiner Sache absolut sicher. Hat Lazarus geglaubt? Auf Grundlage dieser Schrift hat er geglaubt. Auf Grundlage dessen, was hier steht, und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Glaubst du das, Martha? Lazarus kommt heraus. Er hat geglaubt. Und vielleicht ist genau das, was Jesus am meisten würdigt und deswegen, dass Jesus ihn so sehr liebt, weil Lazarus ein Glaubender war. Er glaubte zutiefst. Er vertraute Jesus. Und wir wissen ja gar nicht, was in ihm vorgegangen ist und warum er gestorben ist, welche Krankheit er hatte, aber er kommt in Angesicht des Todes. Darum brauchen wir es uns mit ihm, mit Lazarus zu identifizieren, was letztendliche Dinge angeht. Dort, nachdem wir gestorben werden, sein werden, wird auch diesen Ruf an uns ergehen. Jeder bei Namen genannt. Martin, kommt heraus. Kommt heraus. Und jeder bei eigenen Namen genannt. Kommt heraus. Aber wir werden diese Stimme nicht hören können, wenn wir nicht vorher zu ihm gekommen sind. Jesus ruft ja vorher in alle Menge, an alle Menschen, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn wir nicht dieses erste, kommet her zu mir, gefolgt haben, werden wir dann das letzte auch nicht hören. Wir werden es überhören. Wir werden dumpf sein, wir werden matt sein, wir werden überhaupt nicht aus allen Gewusse, was vielleicht dann alles abgeht, erkennen können. Denn wir sind nicht sein Schaf. Nur seine Schafe hören seine Stimme. Und seine Schafe sind alle, die zu ihm gekommen sind und diesen Ruf gefolgt sind. Wo Jesus rief zu allen Menschen, kommet her zu mir. Und weislich und klar, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Denn sind wir ehrlich, wo es uns gut geht, kümmern wir uns nicht um letztendliche Dinge. Wir genießen uns des Lebens. Das ist die Hochmut des Lebens. Das ist eine Realität. Aber da, wo wir mühselig sind, wo wir beladen sind, da hören wir Jesu Ruf auch. Und da ist die Chance am ehesten, dass wir kommen. Wer das noch nicht gemacht hat, bitte, hör den Ruf. Es ist Jesu Ruf. Kommet her zu mir. Dann geh zu ihm. Nun, wenn ihr diesen Ruf hört, vielleicht auch heute, dann kommt. Bitte kommt nachher auf mich zu oder auf anderen und sagt es, ich will zu Jesus kommen, lasst uns beten. Nun, das ist Jesu Vorbereitung. Aber hier, wie gesagt, geht es um letztendliche Dinge. Nun geht es letztlich um das Zeichen. Lazarus, er kommt heraus. Es heißt, Vers 44, der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern und an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Normalerweise sind diese Grabtücher ja um den beiden Beinen gewickelt. Man muss ja fast annehmen, dass es war. Also wie konnte er herauskommen? Ist er geschwebt? Man muss sich aber vorstellen, was da abgeht. Jesus sagt, komm heraus, und da kommt er rausgeschwebt. Ich weiß es nicht, weil Jesus sagt dann direkt danach, er sagt, löst die Binden und lasst ihn gehen. Lasst ihn gehen. Vorher konnte er nicht gehen. Er konnte nur schweben. Verstehen wir diese ganze Szene, die da vorgeführt wird? Und die dabei stehen, oh, habe ich es richtig gesehen? Und man vergisst es wieder, weil es so unwahr ist. Die Jünger erleben so viel Unwahrheit. Wenn Jesus kommt auf den See, dann sagen sie, das ist ein Gespenst. Sie reiben in die Augen und sagen, ist das wahr? Und auch hier ist genau diese Situation. Ist das denn wahr? Und weil es so unwahrhaftig ist, wird es noch nicht mal klar beschrieben. Ja, gewiss, so ist es gewesen. Aber nun ist es Lazarus, sie helfen ihm. Er wird befreit. Die Zeichen, die Binden des Todes werden von ihm gewickelt, sodass er wieder zu den Lebendigen gehört. Und nun ist Lazarus, ohne, wie gesagt, etwas von ihm geschrieben steht, über seinen Charakter, über seinen Beruf, über was er da empfunden hatte, er ist schlicht da. Und er ist ein Zeichen, ist zu einem Zeichen geworden. Vielen, so heißt es in Vers 45, glaubten durch das Wort, durch das, was Jesus tat. Und dann in Kapitel 12 sehen wir, dass Jesus wiederum, es mag vielleicht ein paar Tage verstrichen sind, dort in dem Haus ist und sie haben ein gemeinsames Mahl. Kapitel 12, Vers 1, 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm einwandfrei. Hier keine Kritik darüber. Es ist auch nicht mit Kritik. Martha diente ihnen. Sie war vielleicht über diesem allen auch zur Ruhe gekommen und sagt, okay, das ist meine Gabe, das ist meine Aufgabe. Sie diente. Das ist ihre Aufgabe. Und dann kommt Marias Aufgabe, die dann ganz klar folgt, nämlich, dass sie eben diese Salbung vornimmt. Diese ganz besondere Tat an Jesus, dieser Liebesakt. Aber Lazarus war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Schlicht erwähnt. Lazarus als einzige Person namenhaft erwähnt. Von denen, die da im Kreis saßen. Seine Jünger dabei. Andere, die da zum Gastmahl saßen, ist an einem vollen Tisch. ein volles Haus. Man mag sich denken, welch Freudefest da stattgefunden hat. Aber Lazarus war da. Und dann in Vers 9, da erfuhr eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Muss man vorstellen. Heute würden ganze Fernsehteams hingehen und sagen, ja, wie geht's dir? Was hast du empfunden? Und dann, was hast du gefühlt? So, was hast du gesehen? Bist du im Himmel gewesen? Und was hast du alles gesehen? Da waren Engel da und so weiter. Also, das hätten die alle erfahren wollen, ja? Zum Glück. Es ist ein Ramsch hier nicht beschrieben. Weil wo geht es an Johannes drum? Damit wir glauben. Nicht damit wir irgendwas sehen, damit wir glauben. Nicht, dass wir die Engel im Himmel sehen, sondern dass wir Jesus auf diesen Weg, wie er an Lazarus vorgeführt hat, folgen. Nun sehen wir, dass die verhärteten Menschen, die ganz religiösen, die es theologisch nur klar haben wollen, auch dieses Zeichen, auslöschen wollen. Nun, das lesen wir in Vers 10. Die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus zu töten. Wir wissen nicht, ob es stattgefunden hat, nirgendwo beschrieben, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Um seinetwillen glaubten sie an Jesus. Er ist zu einem Zeichen gekommen. Man könnte sagen, wenn wir ein Stück weit den ersten Schritt gegangen sind und wir sind aus dem Tod, geistlich gesehen, zum Leben, wir sind zu Jesus gekommen, kommt her und wir sind gekommen und das Leben ist in uns, sind wir alle ein Stück weit zu einem Zeichen geworden. Und wenn dieses Zeichen wahrhaft scheint und strahlt, wie auch immer, mag es sein, dass andere durch uns schlicht dadurch, dass wir da sind. Schlicht dadurch, dass wir anders sind. Wir brauchen noch nicht mehr viel zu sagen. Dass sie auch dadurch zu Jesus finden. Nun, vielleicht ganz kurz noch zusammengefasst. Das Zeichensein ist das Letztendliche. Lazarus wurde zu einem Zeichen, wodurch Menschen zum Glauben kommen, wodurch Menschen zu Jesus kommen. Jesus, man könnte sagen, ist derjenige, der die Liebe, die diese Zuwendung, diese Identifizierung mit sich herausfordert. Er fordert uns alle heraus und sagt, glaubst du das? Glaubst du das über mich, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Dass ich der Herr über Leben und Tod und dass ich auch dort bin, wo niemand aus dieser Welt mehr uns erreichen kann. Das heißt, Jesus ist auch, nochmals gesagt, im Bereich des Todes. Aber vielleicht vorher Jesus auch im Bereich des Leidens. Kommt her, ihr mühselig und beladen seid. In diesen Bereichen ist Jesus ganz besonders und spricht uns an. Aber hier gesagt, in den Tod. Dort ruft er uns und sagt, komm heraus, kommt, macht es einfach. Und dann, wenn wir gekommen sind, wenn wir in diesem Leben und zu dem Leben gekommen, wo wir weiterhin glauben, sollen wir auch zu einem Zeichen sein. Das andere wiederum darauf hinweist, kommt, komme zu Jesus. Nun, das über die Geschichte von Lazarus. Diese Person, die so unscheinbar ist, von dem ist nichts berichtet, was er jemals einem Menschen gesagt hat. Aber es geht ein unsagbares Zeichen an ihm. Und dieses Zeichen wird uns hier im Worte des Johannes vorgeführt. Dafür wollen wir den Herrn preisen. Stehen wir auf und beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, Herr, für dieses, was hier uns beschrieben ist. Wir danken dafür, dass es so real, so schlicht, deutlich hier vor uns vor Augen gestellt wird. Und wir wollen dem folgen und das nicht nur symbolisch sehen, sondern als eine Realität, die uns allen ergeht, wenn wir sterben, dass du in diesem Bereich uns rufen wirst. Dass wir aber nur deine Stimme hören können und erkennen werden, wenn wir dich schon in diesem Leben unser Ja gesagt haben. Wenn wir zu dir gekommen sind. Ich bitte dich auch für die, die dieses Ja dir noch nicht konkret gesagt haben, dass sie kommen, dass sie jetzt deine Stimme hören. Bete auch für die, die da trauern, vielleicht um einen Verstorbenen, auch da in diesem Bereich diesen Verstorbenen dich abgeben und wissen, dass du auch dort Herr bist und dass wir den Verstorbenen dir da völlig abgeben, weil du dort auch im Bereich des Todes Herr bist. Du entscheidest, Herr, über Leben und Tod. Weil du selber das Leben bist, gib, dass wir es erkennen und dieses Leben heute schon in Anspruch nehmen. Danke für Lazarus. Danke für das Zeichen, das er ist. Danke, dass es uns vor Augen geführt wird. Ich bitte dich auch darum, dass du uns selber allen zu einem Zeichen machst für anderen, damit anderen durch uns zu dir hingewandt werden. In deinem Namen bete ich darum, lieber Herr Jesus. Amen.